Ich bin so viele Menschen gekommen, weil es doch ein bisschen zu eng hier, wahrscheinlich.
Ja,
ich glaube auch, wir müssen noch mit etwas hinrichten. Vielleicht ist es doch besser, wenn wir nach unten gehen und da einen großen Kreis bilden.
Man kann ja da noch eine Reihe vorne anstellen.
Das ist heller und freundlich hier.
Ja, das ist das, was ich
ja. Das dann stimmt. Machen wir vielleicht hier einfach ein paar Reihen rein.
Könnten wir anfangen. Wir fangen auch an. Und zwar möchte ich einiges noch ergänzen und dann auf Ihre Fragen, eventuelle Fragen eingehen, weil Seminar heißt, dass man sich austauscht. Es ist keine Vortragstätigkeit. Gibt es noch da Plätze? Ja, bin besorgt um die Luft.
Ja, wenn es nicht stört, lassen wir das Fenster auf oder ist es zu laut?
Nein, laut ist das nicht.
Aber draußen plätschert ein Brunnen.
Nein, das ist doch wunderbar. Gut.
Eine erste Beobachtung möchte ich gleich mitteilen. Und wie ist das bei gewissen Themen, auch bei zum Beispiel, ich habe das erst als junger Mensch in Konzerten beobachtet, dass eine Art Gesichter auftauchen im Konzert, und das ist überall so. Ob man in San Francisco ins Konzert geht oder in Berlin oder in Budapest, es gibt Gesichtstypen, die da findbar sind, unabhängig vom Ort. Und das ist auch mit der Psychologie so. Ja, ich arbeite ziemlich viel mit Psychologen, auch mit Psychiatern, und beobachte das auch, also dass da gewisse Gesichtertypen auftauchen. Und das ist, ich glaube, eigentlich nur einfach zu registrieren, es folgt daraus nichts. Ich möchte etwas zum gestrigen noch ergänzen. Ich nehme an, dass Sie beobachtet haben, das eigentliche Problem, der, ja, ich kann nicht sagen, wie viel psychologische Theorien oder Schulen es heute gibt, also einige hundert, kann man sagen, also von den bekannteren. Und die meisten, mit sehr wenig Ausnahmen, ist es so, dass diese Schulen oder diese Theorien das Erkennen, also den erkennenden Teil der menschlichen Seele, entweder überhaupt nicht in Betracht ziehen oder aber in der sogenannten kognitiven Psychologie ganz abseits von dem, sagen wir, pathologischer Psychologie. Und dieser Umstand gibt dann die vielen Paradoxa, die auf diesem Gebiet zu finden sind, auch die vielen Unzulänglichkeiten, weil der Mensch besteht nicht aus zwei verschiedenen, voneinander getrennten Hälften, sondern das ist eins. Wenn wir über die Selbstverriegelung der psychologischen Erkrankungen jetzt sprechen, dann werden wir über die allgemeine Erkrankung etwas sagen müssen, dann ist diese Selbstverriegelung darin gegründet, dass immer Erkenntniskräfte nicht verwendet werden, beziehungsweise dass Erkenntniskräfte nicht als Erkenntniskräfte verwendet werden. Das heißt, es fehlt eben das, was in die Symptome hineingeht. Erkenntniskräfte, das sind Fähigkeiten. Erkennen ist eine Fähigkeit. Und deshalb sind alle Erkenntniskräfte formfrei. Wir müssen das ein bisschen dann näher betrachten, was wir auch tun werden. Woher kommen diese Kräfte? Was heißt das, dass wir beschenkt sind mit formfreien, wenn ich das zen-buddhistisch ausdrücke, mit leeren Kräften, leer, das heißt nicht geformt, nicht geformten Kräften, mit freien Kräften. Die sind zunächst die Erkenntniskräfte, die schöpferischen Kräfte, die Liebeskräfte des Menschen. Und wenn man damit nicht in einer Psychologie rechnet, dann bleibt eigentlich nichts anderes als der gefallene Teil der menschlichen Seele. Der gefallene Teil, das ist derjenige Teil, der nicht aus freien Kräften, nicht aus formfreien Kräften besteht, sondern, ich sage mal, so Gewohnheiten. Manchmal könnte man das auch den Kram nennen. Den Kram, den wir mitschleppen immer. Ja, und wenn wir uns konfrontiert sehen, es geht sehr weit, diese Sache, das werden Sie gleich sehen, weil wenn wir uns jetzt in einer neuen Situation oder mit einem neuen Problem konfrontiert sehen, dass meistens holen wir etwas aus dem Kram heraus. eine Begriffsstruktur, Begriffe, Begriffsnetze. Wir werfen das Begriffsnetz auf das neue Phänomen, das wir jetzt begegnen, und versuchen das zu fangen mit einem schon vorgefertigten Begriffsnetz. Und das ist genau bei, wenn das Phänomen ein Mensch ist, sagen wir ein Patient ist, ja, wenn wir Therapeuten sind, dann ist dieses Verfahren verheerend. Nämlich heute, das wissen Sie wahrscheinlich schon, heute, in den letzten 10 Jahren etwa, hat die Kinderpsychologie in Deutschland, besonders in der Schweiz, etwas entdeckt. Nämlich, dass das Kind schon bei der Geburt Individualität ist. Wer hätte das gedacht? Ja, also das ist schon ein Riesenschritt von der offiziellen Mainstream-akademischen Kinderpsychologie, dass sie auf diese Idee gekommen ist, und zwar durch Beobachtungen ist sie darauf gekommen. Wenn das aber so ist, dass der Mensch schon bei der Geburt Individualität ist, ja, das heißt, jeder Mensch ist einzigartig. Und dann kann man nicht mit typologischen Ansätzen einen Menschen erkennen. Und wenn man ihn nicht erkennt, kann man ihn ganz sicherlich nicht irgendwie heilen, wenn das Wort hier auf diesem Gebiet überhaupt anwendbar ist. Das heißt jetzt Unvoreingenommenheit. Sie kennen diese Übung wahrscheinlich, das ist eine der sogenannten Nebenübungen von Steiner gegeben, aber in allen, in jeder spirituellen Tradition ist diese Übung angeboten. Und das heißt, Unvoreingenommenheit heißt natürlich, ist ein Teil dessen, was auch eben dieselben Traditionen Reinigung nennen. Und Unvoreingenommenheit ist, dass wir unsere Gewohnheiten, Denkgewohnheiten, Empfindungs-, Gefühlsgewohnheiten, Willensgewohnheiten versuchen zu entledigen. Das heißt, uns zu befreien. Aber eigentlich bedeutet das im Hinblick auf den Menschen, der einzigartig ist, ja, einzigartig, dass wir alle die Begrifflichkeiten auch eigentlich, ja, wir sollen sagen, in Ruhestand setzen müssten, wenn wir einen Menschen als Problem, als Patient oder in einem anderen Zusammenhang begegnen. Das heißt, ich sage jetzt nicht, er ist asthenisch oder was, irgendein typologischer Ansatz. Diese typologischen Ansätze sind schon auch in den Schulen in Wanken. Es gibt sehr viele Kinder, die noch, sagen wir, wo wir noch die 4 Temperamente irgendwie erkennen können. Aber sehr viele Waldorflehrer erzählen mir, dass das eben bei sehr vielen Kindern nicht der Fall ist, sondern Henning Köhler sagt, meistens ist es heute so, dass in einem Kind 3 Temperamente sitzen, vermischt, und das vierte fehlt. Ja, so etwa. Außerdem, dass diese Temperamente blitzschnell sich ändern. Das Kind sieht aus, als ob es cholerisch wäre, aber in 2 Wochen wird es dann plötzlich melancholisch. Ja, und es ist, wissen Sie, Typologie ist etwas Gutes, weil man lernt durch Typologielehre einen Blick zu haben. Einen gewissen Blick wodurch man, sagen wir, einen Melancholiker von einem Sanguiniker unterscheiden kann, obwohl man heute, ich sag mal so, fast keinen reinen Melancholiker und fast keinen reinen Sanguiniker vor sich hat, aber man hat etwas gelernt, ein Schauen, einen Blick hat man gelernt und deshalb ist es gut, wenn in der, sagen wir, in der pädagogischen Ausbildung diese Lehre über die Temperamente durchaus bleibt. Nicht damit wir die Temperamenttypen unbedingt finden, sondern damit man eine gewisse Fertigkeit oder Fähigkeit bekommt, so zu sehen. Das. Und das ist mit fast allen typologischen Ansätzen heute so. Sie müssen das ganz klar sehen. Also, wo sieht man die Einzigartigkeit des Menschen im Alltag? Wissen Sie das? Am Blick. Ja. Sie werden auf der ganzen Welt nicht zwei Menschen finden, die denselben Blick haben. Schauen Sie sich um, hier. Ja. Also das ist unwahrscheinlich, dass, wo wir eigentlich gar nicht wissen, was heißt Blick. Ja, weil es ist nicht das Auge, keineswegs. Aber der Blick ist einzigartig. Sie werden nicht zwei Menschen finden, die denselben Blick haben. Das können wir feststellen. Aber was dann so ein einzigartiger Blick eigentlich bedeutet, das ist nicht sagbar. Bitte, das ist eine harte Sache, was ich jetzt sage. Wir können nicht einen Menschen mit Worten charakterisieren. Wer das versucht, das ist der Schriftsteller, der gute Schriftsteller. Ja. Der schreibt so einen Schmöker, ja, und da haben wir einen Menschen oder vielleicht mehrere von allen möglichen Seiten charakterisiert, durch viele Abenteuer geführt, bekommen. Aber, und das ist das Interessante, wenn wir zwei jetzt so einen Roman lesen, ich bin sicher, dass Sie einen anderen Romanhelden herauslesen als ich. Und dann ist nämlich der Roman gut, wenn das passieren kann. Ist das verständlich, bitte? Wenn das nicht passieren kann, dann ist das ein, ja, wie sagt man das, eigentlich eine, ja,
Schund,
ja, richtig. Also wenn Sie denselben Hans Castorp herauslesen aus dem Zauberberg wie ich, dann stimmt etwas nicht. Ja, der gute Schriftsteller, der lässt noch da frei, obwohl ja, dieser junge Mann da in diesem berühmten Roman von allen möglichen Seiten geschildert wird. Also ich kenne kaum noch einen Roman, vielleicht Don Quixote, ja, der ist, das ist auch so ein dickes Buch, aber der wird auch sehr eingehend beschrieben, auch gut, weil ich bin sicher, dass Schloss einen ganz anderen Sancho Panza herauskriegt aus diesem Werk, einen anderen als ich. Oder sein Nachbar. Das ist richtig. Und diese unbeschreiblich. Darf ich Ihnen das ein bisschen näher bringen? Weil bei berühmten schöpferischen Menschen haben wir etwas, das wird Stil genannt. Stil eines Komponisten oder Stil eines Malers oder Stil eines Dichters. Ja, man kann sofort, ich höre nur zwei Takte, manchmal nur einen Takt und ich weiß schon, wer das geschrieben hat. Ja, das ist nicht sehr schwierig bei großen Komponisten. Wenn Sie jetzt fragen, woran ich erkenne, das ist Mozart und nicht Haydn, ja, dann habe ich dafür überhaupt kein Wort. Und so geht es auch mit den Musikologen. Ich habe die sorgfältig geprüft, ob sie sagen können, woran sie Chopin erkennen. Weil das ist ja wirklich Kinderspiel, seine Musik zu erkennen. Aber wenn es dazu kommt, das zu beschreiben mit Worten, das geht nicht. Und das ist ganz einfach zu verstehen noch dazu. Weil warum können wir das nicht in Worte fassen? Ja, Beethoven. Was heißt Stil von Beethoven? Warum können wir das nicht so einfach aussagen? Weil man den Stil nicht mit dem Denken, sondern mit dem Fühlen erkennt. Ich habe Beethoven-Gefühl dabei. Ja, das kann ich sagen. Oder Mozart-Gefühl. Aber, und für das Fühlen, für diese Art Fühlen, haben wir überhaupt keine Worte. Keinen einzigen Wort. Wir können sagen, ja, Mozart, junger Mozart, alter Mozart, mittlerer Mozart. Gut, ja, aber das ist nicht Charakterisierung, das ist einfach nur Namengebung und nichts anderes. Und weil der Stil eines Menschen nicht durch Worte beschreibbar ist, deshalb kann man auch einen nicht so großen schöpferischen Menschen auch nicht mit Worten charakterisieren. Das ist etwas, was ungeheuer wichtig ist. Ich habe vor, irgendwann in eurer Schule über die ideale Kinderbesprechung etwas sagen, wie das vor sich geht, konkret in einer deutschen Schule. Nicht nur in einer deutschen, auch in einer sehr vornehmen Schule, das ist Princeton, die Einsteinstadt. Ja, dort ist eine Waldorfschule, dort geht auch die Kinderbesprechung, ich würde sagen, eigentlich ohne Charakterisierung des Kindes, mit Worten charakterisieren des Kindes vor sich. Wie auch in der Windrater Talschule in der Nähe von Wuppertal. Das auch der Fall ist. Aber dazu gehört natürlich eine bestimmte Kultur der Lehrer, nämlich, dass sie alle ausnahmslos meditieren können. Das gehört dazu. Dann geht das so. Wenn das nicht der Fall ist, geht es nicht so. Also, was ich sagen wollte, eigentlich dürfte jeder Beruf, der mit Menschen zu tun hat, das sind fast alle Berufe, wenn wir das ein bisschen nachdenken, aber ganz besonders Psychiater, also Therapeuten und Pädagogen, die müssten eigentlich eine Fähigkeit entwickeln, eine fühlende Fähigkeit entwickeln, dass sie ihre Patienten oder ihre Betreute, auch im Hinblick auf Heilpädagogik jetzt, fühlen. Weil der Mensch nur durch erkennendes Fühlen erkennbar ist. Erkennendes Fühlen ist das Gegenteil von Sympathie und Antipathie. Es hat damit nichts zu tun, gar nicht. Sondern so wie wir Mozart und Haydn und Liszt und Wagner erkennen durch musikalisches Fühlen, so kann man einen Menschen erkennen durch menschenerkennendes Fühlen und gar nicht anders. Das ist etwas, was natürlich in der, ja, wenn es heißt Empathie, ja, Rogers, der wusste das. Der wusste es haargenau, dass die einzige Möglichkeit ist, einem Menschen, wenn auch Man nennt das Nichterkennen, weil es nicht wortbar ist. Man kann es nicht durch Worte beschreiben. Aber trotzdem ist das das einzig richtige Erkennen. Und das hat er Empathie genannt, was natürlich sehr wichtig ist und war und ein Meilenstein bedeutet. Nur dass er auch nicht wusste, wie man Empathie unterrichtet. Sagen wir mal das so. Ja, das ist etwas, was einige Menschen haben, einige Menschen entwickeln in der Praxis. Ja, aber es ist so an der Grenze von dem Überbewussten und Bewussten. Und weil jetzt die erkennende Seite der Seele gewöhnlicherweise nicht einbezogen ist in die Psychopathologie, deswegen ist auch dann die Therapie dementsprechend. Und damit wir ein bisschen vorwärts kommen, möchte ich Folgendes einfach hinstellen. Wenn die Seele krank ist, erkrankt ist, da kann sie nur geheilt werden durch den Geist und nicht auf derselben Ebene, wo die Krankheit ist. Das ist so das praktische Resümee von dem, was ich gestern über das Überbewusste, also das Überbewusste ist der geistige Teil des Menschen, nicht bewusst, aber die ganze Bewusstheit lebt aus den Gnaden dieses Überbewussten. Ich hoffe, dass Sie das gestern mitbekommen haben, dass wir unsere zentrale menschliche fantastische Fähigkeit der Aufmerksamkeit, nämlich dass wir auf alles aufmerksam sein können, unabhängig von den Umständen. Ja? Wir sind nicht durch die Umstände determiniert, bestimmt. Das heißt jetzt zum Beispiel, dass wir in der größten Not, sagen wir in einem Konzentrationslager, auch uns befassen können mit Poesie. Man kann dort Musik schreiben, komponieren oder Gedichte schreiben oder alles Mögliche denken, unabhängig von Hunger, Kälte und Elend. Das kann ein Tier nicht. Ja, das ist menschliche Aufmerksamkeit, menschliche freie Aufmerksamkeit. Das kann man eigentlich mit nichts beeinflussen. Es gibt viele Bücher über diese Fähigkeit des Menschen. Er ist frei in seiner Aufmerksamkeit. Und das ist die zentrale freie Fähigkeit. So, ich glaube, das wollte ich noch ergänzen. Dann, ja, ich lasse Ihnen jetzt vielleicht, haben Sie Fragen, bitte bringen Sie die an. Gestern hat jemand mir versprochen, auf Papier Fragen zu stellen.
Ja, ich habe auch aufgeschrieben, aber das ist jetzt nicht direkt im Zusammenhang mit dem, was Sie sagen.
Wenn es gar ganz aus dem Zusammenhang heraushängt, dann vertagen wir es.
Sie hatten etwas zur Depression gesagt.
Ja.
Und nicht, glaube ich, gestern, sondern ein anderes Mal. Geschildert, dass Depression im Grunde ein Phänomen dafür ist, dass die Seele abgetrennt ist von den Quellen. In der Psychologie ist es so, dass jetzt in den Blickpunkt gerät die frühkindliche Depression. Zum Teil spricht man schon von Depression im Säuglingsalter. Soweit geht das. Wahrscheinlich wird es etwas anderes sein, aber nur die Frage, was wäre denn, wenn man so eine Verlangsamung der Motorik, die Nichtaufnahme des Blickes und so weiter feststellt, würde das unter Depression in Ihrem Sinne auch zählen?
So kann man es gar nicht behandeln, weil die Phänomene, die auftauchen, man muss einmal sehen, sind das die ursprünglichen Phänomene oder zum Beispiel ist das eine Abwehr dessen, was das Kind erleidet. Ich sage ein typisches Beispiel. Sie kennen Autismus, ja? Schwer Autismus. Und man denkt, dass das Grundphänomen ist das oder das. Diese zwei Gebärden. Das sind nicht die Grundphänomene. Das sind die Schutzmittel. Autismus ist ein Schutzmittel gegenüber dem, was ein sehr offenes Wesen auf dieser Welt erleiden muss. Die offensten Menschen sind die Autisten. Es klingt sehr komisch, was ich sage, aber so ist es. Die sind am meisten offen, aber so offen, dass mit dieser Offenheit in dieser Welt, in unserer Welt, nicht zu leben ist. Einfach geht nicht. Deshalb schließen sie sich ein und benutzen das, was wir jetzt anschauen, also Autismus, benutzen sie als Schutz. Als ob jemand sich von der Erde auf einen Himmelskörper begeben würde und in dem Wahn zu leben, ich lebe am Mond. Ja, gibt das. Und manchmal weiß der Therapeut nichts Besseres, als diesen Menschen dort bleiben zu lassen. Weil es offensichtlich, dass für diesen Menschen unsere Welt nicht bewohnbar ist. Verstehen Sie das? Und das ist, ich sage das deswegen, weil wir hier ungeheuer vorsichtig vorgehen müssen. Warum ist ein Kind so, wie es erscheint? Das krasseste Beispiel sind die Autisten, von denen ich weiß, praktisch, ja, also aus Erfahrung, dass sie die offensten sind. Das heißt, sie erleben eine völlig andere Welt, eine andere Wirklichkeit als der Therapeut, worauf der Therapeut sie als krank einstuft, während sie eine viel reichere Wirklichkeit erleben als der sogenannte normale Mensch, der ungeheuer vieles ausschließt. Das ist unser nächstes Thema. Also deswegen ist es so schwierig zu sagen, man muss einzeln das betrachten. Alle Menschen, die heute leben, also ich sage nicht alle, aber 99% der hier anwesenden Menschen, ja, die sind offener als dieselbe, sagen wir, Durchschnittsalter war vor 50 Jahren. Ja, verstehen Sie das? Wir sind alle offener. Und wissen Sie, woran man das erkennen und beweisen kann? Vor 50 Jahren, ich bin ein alter Mann, also ich kann mich zurückerinnern, wie es vor 50 Jahren war. Ohne weiteres. Vor 50 Jahren war ein Beruf, der heute floriert, überhaupt nicht auf diesem Globus. Wissen Sie, was dieser Beruf ist? Konfliktmanager. Gab es keinen. Ja. Heute ist schon die Ausbildung zum Konfliktmanagement. Wie heißt das auf Deutsch? Mediator. Ja. Ja, schon die Ausbildung ist ein glänzendes Geschäft. Ja, warum gibt es denn so viele Mediatoren heute? Ja, weil es mehr Konflikte gibt, offensichtlich. Und warum gibt es mehr Konflikte? Das können Sie jetzt bei Steiner nachlesen, weil die Menschen nicht so abgetrennt sind voneinander, wie sie vor 50 Jahren noch waren. Das hat der Steiner vorausgesehen in einem Vortrag, das heißt Soziale und antisoziale Triebe. Da finden Sie dieses Phänomen geschildert. Also, weil wir nicht so getrennt sind, wie das vor 50 Jahren normal war, muss ich so machen. Komm mir nicht so nahe. Ja, so. Und das generiert Konflikte. Und weil diese Generation, die wir heute hier sind, in diesem Saal, offener sind, als dieselbe Generation gewesen wäre vor 50 Jahren, haben wir mehr Konflikte und wir haben eine florierende Industrie von Mediatoren und Mediatorenausbildung. Verstehen Sie das? Das ist das Zeichen, die Menschheit ändert sich. Ja, und das ist sehr schwierig zu schlucken oder einzusehen. Das ist immer ein Problem, wenn eine große Lehre da ist, wie zum Beispiel die Waldorfpädagogik, wie sie in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts gegeben worden ist, ja, wird eingeführt durch Steiner, durch die Worte, die Kinder haben sich in den letzten Jahrzehnten so sehr verändert, dass wir heute eine neue Pädagogik und eine neue Erziehungskunst brauchen. Das ist jetzt mehr als 80 Jahre her, ja, diese Worte und die folgende Beschreibung der Waldorfpädagogik. Ja, glauben Sie, dass die Kinder mit ihrer Veränderung in 1920 ein Stoppzeichen bekommen haben? Seitdem haben sie sich nicht verändert. Glauben Sie das? Wenn Sie das glauben, dann ja, wird die Sache schwierig. Ja, aber ich glaube nicht, dass ernsthaft jemand das glauben kann, dass in den letzten 80 Jahren haben sich die Kinder gar nicht verändert. Alles gilt so, wie es damals gegeben worden ist. Das ist ziemlich schwierig, sich vorzustellen. Also das war eine Frage. Ich habe noch anderes.
Ich habe schon noch andere,
ja.
Ja, die Frage, die dahinter steht für mich, wäre eigentlich das Verhältnis von Form, Freiheit und
Formen.
Was in Formen selber, genau. Es scheint ja so zu sein, dass man erst, also so und so praktisch, durch die Formung durchgeht. Aber inwieweit ist sie nötig? Und darum sprach ich von Verhältnis. Also wie weit muss das geschehen? Weil Sie haben ja schon dargestellt, dass eben die Flüssigkeit eben doch das Erstrebenswerte ist. Aber es scheint, dass wir erst da durch müssen.
Absolut so.
Ist das so?
Ja. Ja. Also vielleicht kommen wir da zurück. Das wäre das Nächste, was ich hier auch vorhabe, darüber zu sprechen. Aber vielleicht haben Sie noch.
Ja. Direkt zu der Methode, zur indirekten Methode, wie Sie sie auch nennen. Wie sieht das aus bei Leuten, die so ganz und gar im Materialismus leben? Ich spreche jetzt von schwer erkrankten Personen.
Von uns, genau.
Ja, bleiben wir dabei. Wie sozusagen schon die Möglichkeit eines Ich als Erleben in der Theorie ausschließen. Also ich will mal so sagen, wir haben ja alle so zumindest theoretische Begriffe davon, dass es etwas Geistiges gibt. Ja. Das ist eigentlich sehr theoretisch, wir erleben es nicht, aber wir wissen es.
Ja,
genau. Wie ist es bei einem persönlichkeitsgestörten Menschen oder einer Frau, einem Mann, die sozusagen das ganze Spirituelle von vornherein ausschließen? Ihr Weg heißt ja auch sozusagen zu einer spirituellen Erfahrung zu kommen. Und wir haben es ja sozusagen leichter insofern, als dass wir wissen, es kann passieren. Wir haben bestimmte Begrifflichkeiten.
Ja.
Wie sieht es aus? Wie können Sie das exemplarisch mal machen? Haben Sie mal einen schwer materialistischen Menschen in Anführungszeichen.
Ja, habe ich, das Ganze ja, ich habe sehr viele Therapie, solche was erlebt, die sich als absolute Materialisten erklärt haben. Ja. Und darunter waren Menschen, die eine Moralität dargestellt haben, ja, die einzigartig war. Die hatte nichts zu tun mit ihrem theoretischen, mit ihrer theoretischen Überzeugung. Sie war im Widerspruch damit, aber sie haben es gelebt. Verstehen Sie das? In seiner, wie heißt das, autobiografische Buch von Steiner, Lebensgang, da wird ziemlich am Anfang ein Mann geschildert, ein Arzt geschildert, der total materialistisch gelebt hat, sich als Materialist erklärt hat. Und der Steiner beschreibt dann, wie diese Seele nach seinem Tod als leuchtender Stern aufsteigt. Sehen Sie, das ist nicht, was wir denken oder unsere theoretischen Ansichten. Weder positiv noch negativ. Damit will ich überhaupt nicht sagen, dass es gut ist, wenn jemand sich als Materialist erklärt oder sich so bezeichnet oder sich so empfindet. Aber was eigentlich zählt, ja, ich würde sagen, was eigentlich das Wesen eines Menschen ausmacht, das ist nicht der Kopf. Ja, das ist, der Kopf wird sowieso in den Mistkorb langen. Also für eingeweihte Anthroposophen ist das verständlich jetzt, was ich sage. Für nicht eingeweihte ist es nicht, aber ich erkläre es auch nicht. Also das ist nicht das. Also die Gesinnung ist nicht das, was wir theoretisch vertreten, in keinem Fall, wie Sie das auch bemerkt haben, sondern es ist etwas ganz anderes. Man kann ja sagen, ja, die moralische Gestalt, die schöpferische Gestalt, ja, sehr viele schöpferische Menschen haben sich als Materialisten erklärt. Ja, ich bin überzeugt, dass wenn sie dann so nach dem Tod, dem ersten, ja, wie soll ich sagen, im ersten, bei der ersten Prüfung, da lacht man darauf, was sie gedacht haben. Ja. Wie Gregor der Große, das ist bei Dante, der hat eine andere Hierarchienfolge aufgestellt, als was Dionysos Areopagita gemacht hat. Er hat irgendwie, ich glaube, die Archai hat er mit den Kyriotetesen verwechselt, also etwas ganz Böses. Ja, also wenn das so ein unsereiner Anthroposoph macht, der wird sofort, also zumindest als Unwissen bezeichnen. Und er stirbt und kommt und sieht, dass der Dionysos Areopagita recht gehabt hat. Ja, und was tut er? Er lacht. Ja, das. Also, wir kennen den Menschen nicht dadurch, dass er sich als hochspirituell, also sagen wir als Zen-Buddhist erklärt oder als Anthroposoph erklärt und Mitglied ist von weiß nicht was für Gremien. Das ist alles lächerlich. Ja, das ist alles, wird eigentlich zumindest mit einem vergebenden Lächeln irgendwie abgetan. Was zählt, ist etwas ganz anderes. Es gibt gute Geschichten auch darüber, dass das so ist. Wollen Sie hierher setzen? Das tut mir leid. Aber immerhin. Pardon. Das mache ich jetzt weg. Also, ja, es ist natürlich diese Sache, dass das ist nicht die Theorie, sondern wie man lebt. Für die Kinder, die geboren werden, ja, zählt nicht, was der Papa denkt, ja, sondern wer er ist. Das ist auch bei den Lehrern so. Was die Lehrer sprechen, nicht sehr wichtig. Als Erziehungsfaktor. Erziehungsfaktor ist, wer der Lehrer ist. Ist das verständlich, bitte? Und das erklärt auch sehr viele Phänomene in der Schule. Es gibt Lehrer, die akzeptiert werden, und es gibt Lehrer, die nicht akzeptiert werden. Und diejenigen, die akzeptiert werden, die sind nicht die klugsten, belesensten, fleißigsten oder das alles, sondern vielleicht ein Boheme. Ja, und der wird akzeptiert. Und man weiß nicht, warum. Die Kinder könnten es auch nicht sagen, aber sie fühlen es. Ja. Und da kann man machen, was man will. Es ist so. Wir haben noch ein, ja, wie sagt man das, ein Organ für das, was der Mensch ist. Nicht für das, was er versucht zu sein, nennen wir es so, was er vorspielt. Das zählt bei diesen Kindern meistens überhaupt nicht. Höchstens negativ. Ja, also das kann auch sein. Was gefährlich ist bei dieser Sache, das ist die Folgen. Es war noch nie so groß die Kluft zwischen dem, was ein Kind so bis zum vierten Jahr ist, und zwischen dem, was, wie die Welt der Erwachsenen aufgebaut ist. Die Kluft ist ungeheuer groß. Ungeheuer. Nie war sie so tief oder so breit. Oder beides. Und dagegen, was das Kind jetzt macht in dieser Situation, das ist, was wir erleben. Das Kind wird ein Bösewicht in der Schule. Dem kann man nichts anfangen. Der sagt immer, bevor der Lehrer oder die Mutter den Satz zu Ende sagt, sagt das Kind schon Nein. Ja. Und wenn es nicht sagt, tut es. Ja. Und man weiß nicht, warum. Wieso? Wie kommt das? Und ich glaube, in sehr wenigen Erwachsenen taucht die Frage auf, die Einsicht, vielleicht passt diesem Kind unsere Welt nicht. Unsere Welt, wie wir sie leben, nicht wie wir sie im Kopf haben. Das zählt überhaupt nicht in der Wirklichkeit. Deshalb auch war ich so erschüttert. Wir haben ja in Ungarn mehr als 40 Jahre Marxismus und Kommunismus gehabt. Und unter diesen Leuten waren, ich weiß das aus der pädagogischen Szene größtenteils, waren Lehrer, die absolut überzeugte Kommunisten, Marxisten, Materialisten waren, aber moralisch waren sie, wie sagt man das, unbestechlich und perfekt. Ja. Wie ist das? Aus ihrer Weltanschauung wäre das überhaupt nicht gefolgt. Aber es war so. Jetzt will ich von der anderen Seite gar nichts sagen. Also das ist damit müssen wir rechnen. Und also jemand hat gestern gesagt, Vorsicht. Ja. Vorsicht. Ja, auch wenn wir ein Kind, das benimmt sich unmöglich. Ja. Man muss die Frage stellen, ja, was steckt dahinter? Ist das ein Bösewicht, der so geboren ist? Oder etwas anderes? Da sieht man, dass dieser Blick für den Menschen, dieser fühlende Blick für den Menschen, ja ungeheuer wichtig ist. Auch in der Schule, auch im Kindergarten, in jeder pädagogischen Situation. Sonst irren wir uns auf einer unmöglichen Weise. Wir machen viele Fehler da diesbezüglich. Wenn wir das Grundwissen, das kann ich nicht genug betonen, wir müssen eines ganz auch theoretisch wissen, aber damit uns abgeben, jede Generation von gestern ab ist offener als die vorangehende. Ja, auch wir sind offener als unsere Mitmenschen waren 50 Jahre früher. Auch wir. Und das geht so. Obwohl alle die Umstände dagegen sprechen. Also wenn ich jetzt mir vornehmen würde, ein Kind so materialistisch zu machen wie nur, dann würde ich haargenau das machen, was heute mit jedem Kind geschieht. Haargenau das. Und das Ergebnis ist umgekehrt. Verständlich. Alles, was heute im Vergleich mit vor 50 Jahren mit unseren Kindern geschieht, das ist dazu angetan, dass diese Kinder zu werden, zugeschüttet werden. Ja, und das ist, was folgt, ist das Gegenteil. Und das muss man klar sehen. Man darf nicht auf die Umstände zeigen, wenn die Kinder anders sind, das heißt offener. Aber dazu, dass sie offener sind, muss man schon einen Blick haben. Oder man muss gut beobachten können, zum Beispiel zu entdecken, dass die Autisten, also die scheinen am meisten zu sein, dass die Autisten fantastische Fähigkeiten haben. Sie wissen haargenau, wie in ihrer Anwesenheit oder auch in nicht ihrer Anwesenheit jemand fühlt, will, denkt. Ja, ich könnte Ihnen aus meiner Erfahrung zig Beispiele Ihnen geben, wie diese Autisten wissen, was ich denke, ja, was ich fühle. Ich brauche das nicht sagen, überhaupt nicht. Damit muss man rechnen bei diesen neuen Kindern. Formungen. Ja, gehen wir auf diese. Sie wollten etwas fragen, entschuldigen Sie.